Boy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Rudolf ist Politologe, Hochschulgründer und Herausgeber des Magazins Politik und Kommunikation. Vor allem aber ist er eins, überzeugter Fan von unterschiedlichsten Menschen, schillernde Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur oder Politik. Wer von innen brennt und was zu erzählen hat, wird zu Rudolfs Star. Und zwar ganz unabhängig von sichtbarem gesellschaftlichem Status. In diesem Podcast löchert Rudolf seine Stars ab sofort nicht mehr nur im Vier-Ohren-Gespräch, sondern hörbar für alle. Na holla die Waldfee, es geht los! In dieser Staffel dreht sich alles um den Berlinathon. Das Culture Meets Running Herzensprojekt von Rudolf. Sei dabei, wie der wohl bekannteste Fan Berlins in den nächsten Monaten auf joggende Kulturstars trifft, um sie einmal richtig doll zu feiern. Und um sie zu den Hotspots und Hidden Gems der Berlinathon Kulturlaufstrecken zu befragen. In dieser Folge spricht Rudolf mit Robert Rischke, Geschäftsführer der Tipp Berlin Media Group, dem Verlag, der sich mit Magazinen wie dem Tipp Berlin und der Berliner auf das Berliner Stadtleben, Kulturberichterstattung und Veranstaltungsdaten spezialisiert hat, auf Deutsch und Englisch. Der gebürtige Berliner erzählt in dieser Folge von gelaufenen Marathons, seinem Erleben des Mauerfalls und Dachgeschosspartys, von Kulturpolitik und Stadtentwicklung. Außerdem erfahren wir, wie er und Rudolf sich eigentlich kennengelernt haben und wie aus dieser Begegnung schließlich die Idee zum Berlinathon entstanden ist. Jetzt viel Spaß bei Fanboy for Life Berlinathon.
Es ist wirklich, wirklich eine große Freude. Hallo Robert.
Hallo Rudolf, ich freue mich, dass du den weiten Weg nach Zehlendorf gekommen bist und begrüße dich sehr.
Robert, es ist wirklich eine große Freude mit dir, denn wir machen ja ein gemeinsames Projekt, den Berlinathon. Willst du dazu mal ein bisschen sagen, warum es diesen Podcast überhaupt gibt und worum es bei diesem ganzen Projekt Berlinathon geht?
Sensationelle Idee. Wir haben vor einem halben Jahr ungefähr uns gesprochen, getroffen, die Ideen zusammengeworfen, dass man doch die Kulturliebe, die man in Berlin unweigerlich haben muss, ich sag mal mit der schönsten Nebenbeschäftigung letztendlich verbinden sollte, das Laufen. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe dazu auch eine Idee. Man könnte das ja Berlinathon nennen und das letztendlich, sag mal, mit den Zielgruppen von unseren Magazinen Tipp und The Berliner gut miteinander connecten. Und dann war die Idee relativ schnell auf der Spur. Und wer dich kennt, weiß, dass da nichts lange anbrennt.
Das stimmt. Aber ehrlicherweise, den Ausschlag hast dann eben doch du gegeben. Du bist nämlich nicht nur so wie ich ein kleiner Hobbyläufer, sondern wie ich gerade in deinem Keller, wir haben gerade eine Besichtigung hier im Haus vorgenommen, bist du auch ein großer Hobbyläufer. Also ihr müsst euch vorstellen, im Keller bei der Waschmaschine hingen mindestens 50 Plaketten von verschiedenen Läufen. Hat mich schon beeindruckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich bin auch ganz aufgeregt, ehrlicherweise. Weniger wegen dem Podcast gerade, sondern wir gehen gleich laufen nochmal. Und du bist ein richtiger Läufer, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich wohne jetzt 15 Jahre hier in Zehlendorf, aber nicht wegen des Südens, sondern tatsächlich wegen des Waldes. Optimale Laufstrecken. Und tatsächlich habe ich spät angefangen mit Ende 30, Anfang 40, eine weitere Liebe, eine sportliche Liebe zu entdecken. Das ist das Rennen. Und mittlerweile sind dann eben doch einige Marathons so zusammengekommen und auch ein paar Rennen, also man kann ja einfach auch nur zum Hobby laufen, aber mir macht es schon Spaß, auch eine Challenge zu haben. Und genau, so sind dann Halbmarathons, Marathons, Mauerläufe, Mauerwegläufe, so heißt der in Berlin, das ist ein ganz toller Lauf. Es gibt 150, die das komplett alleine laufen.
150 Menschen laufen 160 Kilometer.
Ja.
Das ist ein Nachtlauf dementsprechend.
Ja, man startet morgens um 6 Uhr tatsächlich und ja, wenn man jetzt 12 Stunden braucht, dann ist man abends um 6 im Ziel, aber tatsächlich kommen wir auch als Viererstaffel in der Regel dann morgens, also 6 Uhr gestartet, dann morgens um zwischen 2 und 4 ins Ziel. Und das Ziel ist in der Regel im Ludwig-Jahn-Sportpark, der jetzt nun gerade umgebaut wird. Also nimmt man irgendein anderes Stadion in Mitte und läuft da ins Ziel. Ist ziemlich nice organisiert.
Mega schön. Also kommen wir gleich wieder zurück zu.
Genau.
Also zum Mauerweg kann ich noch einen kleinen Tipp geben. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat eine wundergute App dazu rausgebracht. Die haben wir genutzt für den Fahrradweg und ist eine wunderschöne Tour. Also werde ich mir direkt mal anschauen, wann der Mauerweglauf ist. Es ist eine wirklich wunderschöne Tour und auch für einen Menschen wie mich, der seit 30 Jahren in Berlin ist, hat es mir zum ersten Mal ein Gefühl dafür gegeben, was wirklich los war in dieser Stadt, also wie diese Stadt eingegrenzt war und dass es eben völlig unterschiedliche Welten sind, durch die diese Mauer gegangen ist. Aber zurück zum Berlinathon. Der Berlinathon wird ja veranstaltet von euch einmal, dem Stadtmagazin. Also, vielleicht doch mal ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Wer Tipp noch nicht kennt oder The Berliner noch nicht kennt, ich kann nur sagen, ich bin wirklich ein Fanboy von euch. Ich erinnere mich, wie ich vor, ja, keine Ahnung, ein Jahr ist es vielleicht her, das Magazin in der Hand hatte und es so, so toll fand. Und seitdem wirklich jedes Mal, ich verspreche dir, mache ich es wirklich, 7 Ausgaben davon kaufe, wenn das Bütchen denn so viele hat. Und diese fleißig verteile, weil es für mich das beste Magazin ist, was ich gerade kenne. Es inspiriert mich jedes Mal. Ich fand es ganz schön, es macht JOMO, es gibt ein Joy of Missing Out und es hat für mich die Liebe zur Stadt Berlin wiedergebracht, die ich schon immer hatte, aber es ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Also ein Magazin, ganz, ganz toll. Und freue ich mich natürlich super, den Mann dahinter zu treffen, hier, der dieses tolle Magazin dort macht. Und zwar nicht nur für Neuberliner und Touristen, sondern gerade für Berlinerinnen und Berliner, die hier schon lange da sind da. Und der Berlinathon ist ja eine gemeinsame Kooperation, auch von der Quadriga Hochschule. Und was ist der Berlinathon genau? Also wie viele Kilometer müssen wir da rennen?
Der Berlinathon hat ganz unterschiedliche Strecken. Das finde ich eigentlich genau, sag mal, herausfordernd. Man kann eine ganz lange Strecke laufen, das sind dann 030 Kilometer, also 030 für die Berliner Vorwahl, finde ich sehr nett, einfach die Huldigung an die Stadt, dass wir da auch sagen, es gibt hier die 030 Kilometer als längste Strecke. Aber man kann auch 21 Kilometer laufen, was eine typische Halbmarathonstrecke ist. Man kann aber auch 10 Kilometer laufen, man kann aber auch spazieren. Wie das organisiert wird und wie man letztendlich da als Gruppe dann auch zusammenfindet, das finde ich so, ja, spannend und eine schöne Herausforderung. Ich glaube, da reden wir auch gleich nochmal drüber, wie das Ganze irgendwie stattfinden kann. Nochmal ein Wort zu Tipp und zum Berliner. Ja, vielen Dank, dass du großer Fan bist. 53 Jahre ist der Tipp in Berlin jetzt alt. Ich bin schon ein bisschen älter als 53, aber ich habe ihn nicht gegründet. Leider nicht. Ich bin 55, genau.
Eine Zahl, die wir auch als Ticketpreis direkt haben.
Oh ja.
Stimmt. Und zwar für Freundesgruppen.
Genau.
Also in Andenken an Robert. Also Robert Freundeskreis-Ticket sozusagen.
Genau. Aber ich bin tatsächlich geborener Berliner. Und deswegen war es für mich vor 21 Jahren die schönste Idee letztendlich, dort der Geschäftsführer vom Tipp werden zu können. Damals noch gehörte das Magazin Gruner und Jahr, ein großes Verlagshaus aus Hamburg, die in Berlin auch die Berliner Zeitung hatten. Und so kam ich dazu in einen Konzern und tatsächlich hatte ich die schöne und gute Gelegenheit, vor 11 Jahren jetzt so über einen Management-Buyout selber auch der Inhaber des Verlages zu werden, den der Tipp und den Berliner letztendlich herausbringt. Und das ist so, ja, mein Leben, ehrlich gesagt. Also die Kultur, die Stadt, alle Facetten, die dazugehören und die Kombination jetzt in dieser Aktion mit dem Berlinathon ist eigentlich tatsächlich in der Idee her, da nicht nur drüber zu schreiben, sondern das als Event dann irgendwie auch darüber hinaus selber zu veranstalten. Ein, wie du es am Anfang gesagt hast, ein Mega-Event, ein Mega-Move. Ja, was eine geile Idee.
Ist ja echt ein Traumberuf, wenn man mal genau hinschaut. Also ich finde, Bürgermeister habe ich mir auch schon immer mal vorstellen können. Auf dem Weg hierhin auch viele Plakate von Michael Müller gesehen. Lieben Gruß, ich habe mal für ihn gearbeitet. Und ist aber dann irgendwie, habe ich von ihm erfahren, doch nicht so ein richtiger Traumberuf. Weil so wie ich mir das vorgestellt habe, dass man nur die Stars und Sternchen dort sieht, ist es dann eben doch sehr viel Verwaltung und Meeting, Meeting, Meeting. Ja, man wird ständig eingeladen, nehme ich mal an, oder? Wie ist denn so ein Job da? Wie darf ich mir das Leben denn eines Geschäftsführers, eines CEOs CEOs vom Tipp vorstellen.
Ja, also heute geht nichts mehr ohne Meetings und ohne Absprachen. Wir sind ein tolles Team, sehr lange schon beisammen und super eingespielt. Aber die Herausforderungen, nicht nur seit Corona, aber insbesondere bei Corona, wo alles zu war und wo viel geschlossen war, keine Theater stattgefunden haben, keine Gastronomie stattgefunden hat, hat das Leben, auch unser Leben, unser Kulturleben komplett verändert. Wir haben unser Leben ja alle ein Stück weit zurückbekommen, was mich wahnsinnig freut, aber natürlich ist nichts mehr so wie vorher. Das heißt am Ende, wir sind sehr viel digitaler geworden. Wir haben eine wahnsinnige tolle Webseite entwickelt. Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen von Instagram bis TikTok unterwegs. Das geht heute gar nicht mehr anders, weil so wie du und auch ich Printmagazine lieben, das muss irgendwo dann heute auch mit einem Bewegtbild oder mit so einem Podcast wie heute hier letztendlich dann auch stattfinden. Und das sind dann die echten Herausforderungen. Und das bedarf, ja, ich sag mal, viel Entrepreneurship-Ideen, Kreativität. Nicht nur aus der Stadt zu uns rein, sondern auch von uns, da was wir dann eben zurückgeben.
Läufst du selber mit beim Berlinathon auch?
Wenn die Orga das so möglich macht, werde ich sicherlich ein kleines Stück mitlaufen.
Zum Glück haben wir ja auch den 3-Kilometer-Lauf. Ich blinzele noch in diese Richtung dort. Wobei 30 Kilometer ist ja dieses 030. Mal schauen, ob wir das dann machen. Genau. Was ist denn so dein Zugang zu Berlin? Du bist hier geboren. Das heißt, bei dir ist Berlin Heimat und Zuhause. Ich persönlich bin zu Hause in Berlin. Und meine Heimat ist der Niederrhein. Und wir sind vor allem linksrheinisch für unsere Herzlichkeit und Wärme bekannt. Was zeichnet denn so dich als Berliner aus? Oder was ist so Berlin, deine Liebe zu Berlin? Was ist so deine Perspektive auf diese Stadt gerade?
Ich bin in Berlin geboren. Ich habe tatsächlich in Lichterfelde.
In Lichterfelde West? Oder?
In Lichterfelde West.
Frage nicht nach, weil ich wirklich Ahnung habe.
Stimmt gar
aber
nicht.
Aber es ist immer so, dass die Leute sehr viel Wert darauf legen. Ja.
Genau. Nein, es ist Lichterfelde Ost sogar. Oh, also es ist 500 Meter von der ehemaligen Grenze entfernt. Die Mauer hat mein Leben tatsächlich immer irgendwie beeinflusst. Wenn wir zum Schlitten fahren, gelaufen sind, dann sind wir immer einen Weg direkt an der Mauer entlang gelaufen und dann zum Lilienthal-Park, so heißt der da in Lichterfelde Ost, war dann da meine Kindheit.
Ja, das ist ein großer Unterschied zu uns. Meine Kindheit war auch an einer Grenze, der holländischen Grenze, 3 Minuten entfernt. Und wir sind da allerdings immer rübergefahren, weil wir günstig getankt haben, Tabak gekauft haben, Kaffee gekauft haben. Inzwischen kommen die alle rüber zu uns dort, ohne Grenzkontrollen. Aber ganz ehrlich, wir sind so weit weg gewesen. Für mich das erste Mal Berlin, da war es 1992, da war die Mauer schon weg. Gar nicht vorstellbar für mich dort. Ja.
Also 89 ist die Mauer gefallen, da war ich 20. Ja. Genau. Es war dann eigentlich die beste Zeit meines Lebens, die 90er Jahre, weil diese 10 Jahre oder auch 15 Jahre von Mauerfall bis der Potsdamer Platz zugebaut war und so, war aber die Zeit dazwischen das, was Berlin ausgemacht
hat. Weißt du noch den Tag, wo die Mauer runtergefallen ist, was du gemacht hast da und wo du standest und
so? Ich habe tatsächlich die Nacht mehr oder minder leider verschlafen. Ich musste um 5 Uhr aufstehen. Ich hatte einen Job, wo ich um 6 Uhr bei der Arbeit sein musste.
Welcher Job war denn das? Das gibt's ja gar nicht mehr.
Ich bin Krankenwagen gefahren.
Nein!
Und das war ein Mega-Job, also neben meiner als Ausbildung und so weiter. Wir mussten ja in West-Berlin nicht zur Bundeswehr. Sondern es war einfach nach der Schule. Ja. Ich war fertig mit dem Abitur und wusste noch nicht so richtig, in welche Richtung ich eigentlich irgendwie gehen will. Ich war ein bisschen an der Uni eingeschrieben und so weiter, aber mit ein bisschen Geld verdienen war auch nicht schlecht und ich hatte einen super Job da. Das waren 12-Stunden-Schichten, bin mit einem Doktor rumgefahren und die Leute haben angerufen, wenn sie dann einen Husten haben oder auch was am Herzen hatten. Also nicht nur leichte Krankheiten, sondern auch schwere Krankheiten. Und warum ist der Arzt nicht selber gefahren? Weil es so viele Einsätze waren, ehrlich gesagt, dass wir die ganze Zeit am Funkgerät sitzen mussten und gucken mussten, wo wir zum nächsten Patienten fahren. Also, bin dann aufgewacht, habe damals mit meiner Mutter noch zusammen gewohnt und die weckte mich dann 5 Uhr. Robert, die Mauer ist gefallen. Ich sage, was? Kann ja nicht sein. Hat sich natürlich die letzten Tage vorher ja schon die ganze Zeit angekündigt.
Hat es sich angekündigt?
Ja, so ein bisschen. Aber dass wirklich die Mauer aufgeht und dass also die ganze Nacht über seit morgens um 2 Uhr ja im Grunde oder 1 Uhr tatsächlich ehemalige DDR-Bürger und Ostberliner rübergekommen sind, das habe ich nicht registriert und nicht geschnallt. Dann fuhr ich also, die Arbeit war am Ernst-Reuter-Platz dahin. Es war alles voller Trabanten-Autos und so weiter. Und die, also außer Rand und Band, ich bin den ganzen Tag quasi nur im Stau gestanden, um meinen Arzt irgendwo hinzufahren, weil die ganze Zeit natürlich irgendwie mega Autos, Schlangen letztendlich aus der ehemaligen DDR nach West-Berlin wollten. Interessant war, dass sich das zum Abend hin wieder ein bisschen beruhigte mit meiner damaligen Freundin, aber wir dann gesagt haben, nein, wir müssen jetzt unbedingt zur Mauer, zum Brandenburger Tor, zum Reichstag.
Nein, und du warst am ersten Tag, ja, dann abends, also am Brand, oh, wie schön.
Ja, mega. Geil. Also am 10. November dann, ja, sind dann auf die Mauer, ja, geklettert. Mit allen anderen haben da oben drauf gestanden. Und klar, da waren schon die ersten Mauerspechte, die sich da schon, also was haben wir gar nicht gedacht. Ja, wir haben einfach nur Party gesehen und mit den anderen gefeiert. Es war total geil. Es war so eine geile Stimmung, so super. Also, und wie gesagt, ab da an ist ein Jahrzehnt losgegangen. Es war unglaublich.
Ja. Ich glaube, auch die schönste Zeit, 20 Jahre, du hast Freiheit, du bist gerade gestartet und dann das Jahrzehnt, wo eigentlich alles möglich war, oder?
Ja.
Das heißt, also ich erinnere mich, wie ich 92 rübergekommen bin, aber da war es schon ein bisschen anders schon. Da war ja nicht dieses komplett Illusorische schon wieder da. Ne? Wieso bist du überhaupt zum Brandenburger Tor gegangen? Also war das Brandenburger Tor damals schon der Ort, ich dachte, es wäre der Checkpoint Charlie mehr oder weniger gewesen, den man so hatte.
Checkpoint Charlie war für uns eigentlich ja kein Übergang in dem Sinne. Ich hatte ja mein Glück, dass meine Familie in Westdeutschland oder in West-Berlin gewohnt hat. Also ich hatte keine Angehörigen in Ostdeutschland. Wir waren jetzt familienmäßig überhaupt nicht getrennt, sodass ich jetzt also aus familiären Gründen in die DDR musste. Wir sind mit der Schule natürlich mal in die DDR gefahren und weil
war
die Nachbarschaft
so ein Zoobesuch oder was. Dann ist man so hingefahren, hat geguckt, huhu. Hat allen gewunken. Wie darf ich?
Ehrlich gesagt, genau so und total krass. Ja, weil also das war ein Schulausflug. Man hatte trotzdem als Schüler auch diesen sogenannten Zwangsumtausch, den es damals gab, wo man also 25 D-Mark West in 25 Ostmark tauschen musste.
Auch als Schüler?
Auch als Schüler. Wir haben ja nur einen Tag da verbracht, sind dann irgendwie mit der S-Bahn bis nach Friedrichstraße gefahren. Da war dann der Übergang letztendlich für West-Berliner und Westdeutsche, die aus Berlin darüber gehen wollten. Ja. Dann im ehemaligen Tränenpalast, heute Tränenpalast.
Ja.
Nicht mehr da, aber das
auch
Gebäude.
Auch ein schöner Ausstellungsort übrigens für alle, die noch nicht da waren. Ja. Der Tränenpalast, also lohnt sich mein Blick.
Ja, total.
Und gerade für Leute wie mich, die zugezogen sind, die überhaupt gar keine Ahnung haben, es ist alles, ist halt Geschichte, aber da spürt man das.
Genau.
Ne?
Da ist man rübergegangen.
Das heißt, da warst du auch schon gewesen vorher.
Ja, da war ich vorher. Aber es hat dann so, also mehr diese die historischen Bauten, die man eigentlich nicht wirklich erreichen konnte. Wie so ein Reichstag, wie ein Brandenburger Tor. So, und da stand halt die Mauer vor, wenn man mal Besuch hatte und irgendwie Leute nach Berlin jemand hier besucht hat und die mal was sehen wollten, dann ist man da irgendwie hingefahren.
Aber da ist man hingefahren mit dem Auto oder da war doch Feld alles, oder? Also ich erinnere mich, wie ich nach Berlin gekommen bin, ich hatte das Gefühl, es ist einfach ein Riesenacker mitten in der Stadt.
Ja, genau. Da sind wir ja 17. Juni, ne? Da sind wir einfach, ich glaube, ich hatte ein Auto damals irgendwie, da sind wir da hingefahren und abgestellt und Rest gelaufen und dann einfach los und rauf auf die Mauer und die sogenannten Fopos, also Volkspolizei, ne, die da noch versucht haben, irgendwie, die haben ja nichts gemacht, ne, für die war ja klar, aber irgendwie hatten sie schon noch den Auftrag, wir müssen hier schon noch den Grenzstreifen schützen, ja, natürlich, nicht mit Schießbefehl und nix, das war auch totales Chaos, also, das kann man sich gar nicht vorstellen, von beiden Seiten, alle sind draufgeklettert, alle haben sich umarmt, große Freude, immer noch alle außer Rand und Band, ja, sozusagen.
Schön. Also, ich meine, wirklich das optimale Alter, das zu erleben dort. Und hast du mal drüber nachgedacht, vor dem Mauerfall vielleicht auch mal zu gehen? Weil ich stelle mir es ein bisschen klaustrophobisch vor, wenn man hier in dieser Stadt gewesen ist vorher und man ist 20 und irgendwie hat man zwar eine große Stadt, aber eben doch begrenztes Spielfeld, oder?
Ja, die Frage tatsächlich stellt sich immer wieder. Ich muss sagen, ich fühlte mich nie eingeengt oder eingesperrt, weil man kann sich das kaum vorstellen, wie groß Berlin heute ist, aber wie groß die Fläche letztendlich West-Berlin schon mit den 1,6, 1,7 Millionen Einwohnern vor der Mauer letztendlich
so
war.
So groß war es dann doch,
das war stimmt. So es war groß, riesig, dass du nirgendwo wirklich jetzt das Gefühl hattest, oh, so ein Mist, da ist jetzt irgendwie eine Grenze, da komme ich jetzt gerade nicht weiter etc. Klar, wenn man in Urlaub gefahren ist mit dem Auto oder ne, zur Verwandtschaft irgendwie nach Recklinghausen, da kamen meine Großeltern her.
Dann, das ist schon mehr in meiner Gegend.
Genau, dann mussten wir letztendlich irgendwie auch durch den Transit fahren, ja, und dann musste man sich anstellen, dann war die Grenzkontrolle, dann ne, konnte man auf dieser maroden Autobahn nicht schnell fahren etc. Das war für uns Kinder furchtbar und nervig, ja. Also, aber das war auch die einzige negative Erinnerung, die wir letztendlich dann an diese Insel West-Berlin wirklich hatten, ja. Politisch mal dahingestellt, war das natürlich eine Katastrophe, ein getrenntes Deutschland zu haben und so eine Inselstadt letztendlich wie West-Berlin da zu haben. Aber dass man jetzt wirklich sagt, naja, fühltest du dich nicht eingeengt und musstest du nicht in die Welt und so weiter? Nee, ganz ehrlich nicht. Ich hatte hier tolle Freunde, alles, was irgendwie ausgemacht hat. Ich hatte ein lustiges Hobby für Berlin. Ich segelte auf dem Wannsee. Das war meine große Liebe und ist es nach wie vor, immer wieder auf dem Wasser zu sein. Und Gott, wie grün und blau ist eigentlich diese
das
Stadt.
Das stimmt, ja.
Also
das
viel
stimmt.
Wasser, viel Wald. Ja, ja. Und das ist auch so.
Ja, das stimmt. Also Berlin ist wirklich, wirklich groß und grün. Ich habe es gerade mit dem Fahrrad erlebt. Eine Stunde bin ich hierhin geradelt. Also schon eine Strecke. Und da waren auch wirklich viele Bäumchen unterwegs. Und wie gesagt, McDonald's ist in so einer Art Datscha hier gelandet.
Ja,
also,
das ist so.
Wie das so hier ist hier in der Gegend. Aber es gab damals schon Tipp als Magazin. Es gab damals auch die City als Magazin. Gab es noch andere Stadtmagazine? 030 gab es mal als Stadtmagazin.
Ja.
Hast du schon immer diese Liebe gehabt zu Stadtmagazinen? Hast du die gelesen damals? Kanntest du die überhaupt?
Ich kannte die, ich habe die auch gelesen, interessanterweise.
Welches denn?
Habe ich den Tipp gelesen.
Aha, das war eine Fangfrage.
Und also ich bin, muss man jetzt natürlich den Zuhörern mal erklären. Es gab immer so zwei Welten.
Genau,
die Tipp-Welten und die City-Welten. Ja. Oder sozialisiert letztendlich ja über die Familien. Also sprich, unsere Eltern, haben die den Tipp gehabt oder haben die City gehabt. Und warum haben die so ein Stadtmagazin gehabt? Naja, das war ja weit vor der digitalen Welt. Also sprich, wenn ich mich jetzt in irgendeiner Weise fürs Kino oder fürs Theater oder für Partys interessiert habe, dann musste ich ja irgendein Medium haben und das stand natürlich nicht in der Tageszeitung. Tageszeitung standen Nachrichten drin und so weiter, aber keine Kulturnachrichten in dem Sinne.
Das heißt, du kanntest die beiden Magazine, du kannst auch 030 und es gab noch mehr Magazine, oder?
Ja.
Erzähl mal ein bisschen über die Stadtmagazin-Geschichte Berlins hier. Welche gab es denn alles und so?
Also tatsächlich Tipp und City natürlich, 030. Ich selber habe für ein anderes Stadtmagazin gearbeitet, dann Ende der 90er für Flyer Updates. Flyer Updates war ein kleines A6-Magazin, kostenlos, kam aus der Techno-Szene, habe ich 2 Jahre für gearbeitet.
Das ist dieses ganz kleine handliche Postkartenformat.
Genau.
Mega schön.
Und die hatten so tolle Cover,
das
nennt man Bootleg, dass die also im Grunde eine Nivea-Dose genommen haben und dann den Nivea-Schriftzug in Flyer umgewidmet haben. Ja?
Oder richtige Werbeikonisch. Und
so,
dadurch
hat
man sie immer gesehen, weil sie immer wie ein Megabrand daherkam.
So war es.
Das war eigentlich erlaubt oder war das alles so à la Titanic am Rande der Legalität?
Ja, es war beides. Also teilweise haben uns die Kunden sogar gebucht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir das an Rotkäppchen, den Gesundheitssaft sozusagen, verkauft haben, weil die das so cool fanden, in dieser Zielgruppe von Love Parade und Techno letztendlich unterwegs zu sein und dann im Grunde ihre doch sehr alte Marke wieder zu erleben und letztendlich dann in eine junge Generation dann irgendwie. Ja. Deswegen haben die gesagt, nee, wir wollen das, macht bitte ein Bootleg von unserem Rotkäppchen-Label und bucht es vorne aufs Cover.
Aber Flyer hat, ich meine, du hast ja schon Geld verdient dann, nehme ich an, oder? Wie viele Leute wart ihr denn und wer stand dahinter?
Wir waren sogar ziemlich viele. Das war sicherlich so die Geburtsstunde von unabhängigen Medien außerhalb letztendlich von so großen Schlachtschiffen wie Tipp und City. Und Tageszeitungen sind halt Tageszeitungskonzerne gewesen. Ja? Also waren es Entrepreneure, die in den 90ern letztendlich dann irgendwie sich zusammengetan haben und gesagt haben, wow, ich möchte gerne in dieser Musikszene oder in dieser Modeszene irgendwie unterwegs sein. Und dann gab es halt kleine, feine und gut gemachte Magazine mit viel Enthusiasmus, die dann aber auch irgendwann Beim Flyer war es so, dass wir in 5 Städten unterwegs waren. In Frankfurt, in Hamburg, in München und in NRW, also Köln hauptsächlich, aber auch darum. Und Berlin und letztendlich dann für die Werbevermarktung, weil es war ja kostenlos, eine Kombination geschlossen haben. So lief der ganze
Flyer ging um Apparat. Techno.
Ja.
Also, wofür Berlin steht. Also Berlin, ich muss auch sagen, ich muss immer so lachen über Berlin. Vor 30 Jahren, wie ich rumgereist bin durch die Welt, keiner kannte Berlin. Dann ging's los mit Techno und dann wollten die Leute sich auf einmal, haben sich nicht mehr an einen anderen Tisch gesetzt, wenn man gesagt hat, man ist von Berlin. Und dann kam irgendwann das Thema Drogen, Sex, wofür Berlin so steht. So, aber Flyer war also ein Magazin wirklich für Technokultur.
Definitiv
in dem Falle
für
dann.
Technokultur. Ja. Und man muss sich das ja so vorstellen, es gab ja bis Mitte 90er Jahre eigentlich keine Clubs. Also es gab Diskotheken, ja, so wie du es vielleicht auch noch kennst irgendwie.
Das kann man
ja
so sagen. Also ich nenne es übrigens immer noch Disco und alle schmunzeln dann immer.
Genau.
Und dann muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Berliner so sagen, ho, Berghain. Ja, so ein Berghain, davon haben wir zig bei uns am Niederrhein von der Lautstärke. Also in ganz Berlin gibt's eben nur das Berghain, wo richtig Bums drauf ist. Und auf dem Lande gibt's halt eine Disco nach der anderen, wo eben sehr laute Musik ist. Nicht immer so bekannte DJs unterwegs sind.
Ja, das stimmt. Natürlich gab's in Berlin schon den Dschungel und so. Das waren ja auch Clubs und keine Diskotheken. Ne? Aber es gab schon auch...
Der Dschungel war im Westen, ne?
Ja, in der Nürnberger Straße.
Okay.
Genau. War schon... Also das war dann schon so ein bisschen... Von der Türpolitik so ein bisschen wie es Berghain heute. Also da musstest du schon auch irgendwie eine besondere Type sein, um letztendlich irgendwie Zugang zum Dschungel zu bekommen. Was legendär war, war natürlich
den gibt's
die,
doch den Dschungel?
Der Dschungel ist nicht mehr existent.
Oh, wie schade.
Damals waren auch tatsächlich Typen, die so alt waren wie wir damals, also Anfang der 20er, aber gepaart tatsächlich auch mit Leuten, die heute so alt sind, wie wir heute sind. Ja. Und das war eigentlich spannend, weil warum sind da eigentlich so alte Säcke, sag ich jetzt einfach mal, die dann auch noch da in den Club gehen. Weil die natürlich damit was zu tun hatten. Also im Nachtleben musikalisch oder in der Getränkeindustrie unterwegs waren etc. Und das ist ja, ich sag mal, für Berlin nicht nur in der Zeit, aber extrem geworden in der Zeit ein eigener Industriezweig. Also Nachtleben, Kultur
riesen,
und Nachtleben.
Absolut.
Ist, ja.
Und Clubkommission, ein Freund von mir war da lange der Pressemann und was für eine Lobbyorganisation auch. Also wie stark die Lobby gemacht haben, wie stark die Clubs auch durch Corona gebracht haben und so. Und ehrlicherweise, wenn ich bei mir in der Firma mal nachgefragt habe, ich habe es gemacht, 150 Menschen habe ich bei uns gefragt, warum seid ihr denn gekommen? Und es gab genau 2, die wegen dem Job gekommen sind. Und alle anderen sind wegen Club, Berghain, wie auch immer gekommen. Diese Stadt lebt von dem kulturellen Betrieb und von der Clubindustrie auch zum großen Grad. Ja. Ich war ja 1994 nach Berlin gekommen und dann erinnere ich mich noch, bin ich bei so einer Party-Gang aufgeschlagen, diese Simpsons-Party ist. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Wir haben immer irgendwo eingebrochen. Das war ja alles ganz normal. Und haben dann Simpsons-Partys gemacht, auch zum Thema Techno. Ich glaube, wir kamen nicht im Flyer vor, weil sonst wäre vielleicht doch mal die Polizei vorbeigekommen. Aber da war nie jemand gekommen. Es war ja alles wirklich wilder Westen hier damals.
Total. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir so Dachgeschoss-Partys gemacht haben. Irgendwo natürlich. Es hat sich nur Mund zu Mund irgendwie rumgesprochen, man hat sich da irgendwie getroffen, dann da alle hoch und waren dann irgendwie 200, 300 Leute auf irgendeinem Dachgeschoss.
Keine
letztendlich,
Absicherung, nichts.
Nichts, ja. Aber es war so stark. Ja. Und was für irre Partys.
Das stimmt,
Ganz geil.
Und von da aus bist du dann...
Habe ich Alexander Gehringer getroffen, einen ganz tollen Verleger aus Wien, der dort schon 2 Magazine gemacht hat. Eins hieß IQ Style und das andere hieß Home. Das eine ist Wohn Interior und das andere IQ Style war auch ein junges Lifestyle-Magazin, ein bisschen mehr mit Mode und so weiter, weil das hängt ja immer zusammen, Musik und Mode. Und dann hat mich das aber ja natürlich dann irgendwann geskillt, die Möglichkeit, österreichische Magazine dann in Deutschland umzusetzen, einzuführen. Und Alexander hat dann gesagt, hier, du bist ja Berliner, bist eine coole Type, mach das, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wie sieht's aus? Was gibt's für Möglichkeiten? Hat mich zum Partner gemacht, was ich ihm hoch anrechne. Und das war so auch dann mein erster Weg wahrscheinlich schon hin zu mehr Verantwortung, Unternehmertum, Selbstständigkeit. Ja. Ja. 5 Jahre, habe ich gesagt, ne, war ich dann mit Alexander zusammen. Und wir sind tatsächlich als bundesweite Magazine dann unterwegs gewesen, viel auf Messen und so weiter. Das war eine tolle Zeit, aber auch eine wahnsinnig anstrengende Zeit. Also der Raubbau am Körper in jeglicher Hinsicht war zu merken. Und tatsächlich kam der frühere Geschäftsführer des Tipps dann auf, wie das sich gehört, auf einer Party auf mich zu. Klopfte,
das gehört, klar. Ne? Wo werden hier Geschäfte gemacht?
Klopfte mir auf die Schulter und sagte, Mensch, Robert, cool, dass wir uns sehen. Du bist der nächste Geschäftsführer vom Tipp.
Du hast ja einen Partner, den Joram dort. Und hat ihn gefragt, wie würdest du denn das, diesen Tipp beschreiben? Und sagt er, also für ihn ist das eigentlich JOMO und Joy of Missing Out. Und ich fühlte mich so abgeholt in dem Moment, weil es immer, und es macht mir das Lesen viel leichter, weil bisher hatte ich immer dieses FOMO-Gefühl, Fear of Missing Out. Und dann dachte ich, seitdem ich diesen Spruch da habe, JOMO, macht es mir viel mehr Spaß. Jetzt freue ich mich immer, Sachen zu sehen, die ich alle nicht sehen werde. Ja?
Genau, und, weil das ist gar nicht schaffbar. Ne? Also ich wäre jetzt gar nicht so, gibt wirklich jeden Abend eine Vernissage, jeden Abend irgendwie eine Verleihung oder irgendein Award oder irgendeine Party oder irgendeine Eröffnung oder eine Finissage oder irgendwas. Und Berlin lebt schon davon, dass man das entsprechend auch feiert. Und das begleitet der Tipp natürlich. Und wir wissen letztendlich, wo dann was tatsächlich da auch stattfindet. Du kannst hingehen, aber du musst nicht.
Sag mal, ein Blick in die Zukunft. Tipp. Auf der einen Seite, was sind eure nächsten Projekte? Was macht ihr da? Und was hat das vor allem mit der Stadt zu tun? In welche Richtung entwickelt sich diese Stadt? Und wo legt ihr euren Fokus drauf? Was sind so die Dinge, wo man mal so einen kleinen Blick hinlegen sollte?
Genau. Die Kultur kriegt gerade in Berlin einen ganz starken Impact, nämlich den politischen Impact, dass ganz viele krass, unter Druck stehen. Krass.
Ja. Merkt ihr es klar, ne?
Ja, total merken wir das. Da ist viel Druck drin und ich sag mal, auf einmal andere Konzentration auf das, was sie eigentlich tun. Also wenn sich jetzt ein Theaterleiter eigentlich auf seine Bühne konzentrieren soll, muss er sich um den Fortbestand von Mitarbeitern und Inszenierungen letztendlich kümmern, weil einfach auch das Geld nicht mehr da ist. Die Kreativität ist da und spielt letztendlich dann, ich sag mal, auch durchaus uns ein bisschen mit in die Karten, weil wir schon viel angesprochen werden und als Partner auch wieder gefragt sind und gesagt wird, hey, was können wir denn möglicherweise auch wieder ein Stück weit zusammen machen? Wie können wir Wirtschaftlichkeit und Risiko letztendlich irgendwie auch betrachten? Wie kann man neue Dinge letztendlich wie den Berlinathon zum Beispiel dann eben auch auf dem Tempelhofer Feld dann irgendwie umsetzen? Ja, auch Grün Berlin, die ja das Tempelhofer Feld letztendlich betreiben, leiden auch unter Kulturfinanzierungskürzungen und sind letztendlich gesprächsbereiter. Wir wollen ja gar nicht kommerziell mit dem Berlinathon unterwegs sein, aber wir wollen letztendlich etwas umsetzen und etwas tun für die Stadt, wo Joy, Freude, die Verbindung zwischen Hobby und draußen sein und der Stadt letztendlich irgendwie gegeben ist. Und in diese Situation kommen jetzt immer mehr Institutionen und Häuser dieser Stadt. Und das ist, ich sag mal, etwas, was wir in der Zukunft sehr stark begleiten werden.
Für mich erinnert sich Berlin auch ein bisschen so an die Zeit. Du hast vor 22 Jahren beim Tipp angefangen. Ich persönlich habe vor 25 Jahren in meinem Geschäft dort gestartet. Und das war ja die Zeit, wo es ganz viel Leerstand gab im Gewerbebereich und es ganz, ganz viele Möglichkeiten gab, auch für Künstlerinnen und Künstler reinzukommen, auch in sehr guten zentralen Lagen, super viele Pop-up-Stores, die da entstanden sind. Und im Moment, finde ich, gibt es noch so ein bisschen Widerstand von der Immobilienindustrie, habe ich das Gefühl. Die wollen ihre Räumlichkeiten noch nicht so rausgeben, aber sie immer leer stehen zu lassen, ist ja auch keine Idee. Und wenn ich die Friedrichstraße so entlang laufe, da ist ja alles leer, muss man immer sagen. Da. Und da, wo Raum ist, ist ja auch meistens dann wieder Platz für Neues. Insofern, glaube ich, jetzt eine spannende Zeit wieder, auf die wir zugehen.
Dort. Auf jeden Fall spannende Zeit. Ne? Also es werden ganz neue Örtlichkeiten letztendlich dann nochmal aufgeschlossen. Auch zum Glück natürlich Dinge neu entwickelt. Alte Brauereien in Prenzlauer Berg und so weiter, die, ich sag mal, einen 30-jährigen Schlaf hinter sich haben und jetzt im Grunde wieder bespielt werden, aber im Grunde auch Gewerbeflächen in der Friedrichstraße oder auch bei uns im Wedding, wo wir mit dem Tipp sitzen. Also jeden Tag ist anders. Es tut sich so wahnsinnig viel. Und das ist ja dann immer doch auch ein Zeichen davon, dass es Möglichkeiten gibt und dass ja Kreativität auf Menschen trifft, die etwas in Berlin bewegen wollen. Und ich finde, nichts ist lebenswerter wie diese diverse Stadt, die wir hier unser eigen nennen können und die wir bespielen können und die einfach, ja, das ist unsere Home hier.
Lieber Robert, wir neigen uns dem Ende des Gesprächs und wir haben ein kleines Abschlussspiel vorbereitet. Es geht um die geballte Packung an Ideen und Inspiration für diese Stadt. Und es geht darum, wirklich kurz und knapp zu antworten, gerne auch mit, wo es sich befindet, in welchem Bezirk. Und ich beginne mal das kurze Fragenspiel mit, welche Location ist es, die dich immer wieder elektrisiert?
Also nicht wegzudenken, eine gesamte Gebiet um den Potsdamer Platz herum hört sich schrecklich an, weil es ist einfach nicht schön geworden. Aber da war der Tresor, da waren unglaubliche Zeiten in den 90ern, wo wir gefeiert haben. Und das ist einfach immer noch Mitte, ist etwas, was mich extrem anzieht.
Also den Potsdamer Platz habe ich nicht erwartet. Ich werde ihn mit neuen Augen mir anschauen. Die Bar mit der besten Atmosphäre.
Ist für mich auch interessanterweise im Moment am Potsdamer Platz, nämlich die Bar vom Hyatt.
Das Café statt einer Bar, wo du die lustigsten Menschen triffst?
Die lustigsten oder schönsten, interessantesten Menschen treffe ich immer noch im Karas Café auf dem Kudamm.
Wo würdest du einen atemberaubenden Blick erwarten über die Stadt? Oder wo sieht man einen?
Der Teufelsberg, ehemalige alliierten Abhörstation, daran können sich die meisten irgendwie erinnern. Für mich war es immer irgendwie so der Drachenberg. Wir haben dort mit meinen Eltern, mit meinem Bruder ferngesteuerte Flugzeuge und Drachen steigen lassen. Und von da aus hat man einen sensationellen Blick über die Stadt.
Geil. Der Film, der dich immer wieder neu in Berlin verlieben lässt.
Victoria. Victoria war ein so geiler Movie über die Stadt, an einem Stück gedreht. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt angucken. Super.
Schaut mir auf jeden Fall an. Alle meine drei Kinder heißen Victoria oder Victor mit Zweitnamen. Und ich kenne den Film nicht. Also der ist auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Wenn du ein Buch suchst und eine besondere Buchhandlung suchst.
Es gibt viele gute Buchhandlungen, aber ich sag mal, das KDW der Buchhandlungen ist für mich Dussmann.
Wenn du einen Geheimtipp hast für Berlin-Besucher, wo man irgendwas macht, was man eigentlich nicht erwartet.
Für Berlin-Besucher ist es schon wichtig, finde ich jedenfalls, sich mit den historischen Gebäuden auseinanderzusetzen, so zum Beispiel mit dem Reichstag. Und was, glaube ich, viele abhält, in den Reichstag oder auf den Reichstag zu gehen, ist die wahnsinnige Schlange, die es da gibt. Geheimtipp ist, buche bei Käfer einen Tisch. Du kannst an der ganzen Schlange vorbeifahren, kannst da hochgehen.
Ehrlich?
Und sitzt erstens sensationell, ist nicht ganz günstig leider bei Käfer, aber dafür umso netter betreut. Eine tolle Sonnenterrasse und du bist in 5 Minuten auf dem tollsten Gebäude Berlins auf dem Reichstag.
Nice, wusste ich nicht. Dann ein Tipp von mir, parallel beim Schloss Humboldt-Schloss, da gibt's auch ein Café, scheint so eine Berliner Marotte zu sein, auch einfach sagen, muss man nicht mehr buchen, da gibt's auch eine Schlange, kostet eigentlich Geld, sagt man auch einfach, hey, ich möchte da ins Café, kommt man rein, cool. Hat einen Blick über ganz Berlin. Wir gehen weiter. Open-Air-Kino. Welches hat die beste, schönste Atmosphäre für dich?
Auch wenn da eigentlich nicht viel Kino gezeigt wird, habe ich aber dort auch, wie lange ist das her? Keine Ahnung. In der Waldbühne Rocky Horror Picture Show gesehen.
Ah, ich auch.
Und das war mega. Leider ist nicht mehr so viel Open-Air-Kino in der Waldbühne. Aber wenn es da ist, dann ist es da auf jeden Fall cool. Sonst kann ich empfehlen, Open-Air-Kino in den Rehbergen oben im Wedding. Ganz toll.
Rehbergen nie gewesen. Wie groß ist das?
Rehberge ist am Plötzensee ein riesiger Park und das Kino, na, bestimmt 400 Plätze.
Geil, okay. Ja. Ja, es ist ein bisschen kalt noch, aber die Saison kommt.
Ja.
Das Restaurant, was dich jedes Mal doch wieder umhaut.
Ist tatsächlich das Facil am Potsdamer Platz im Mandala Hotel. Sehr versteckt auf dem Innenhof, nicht einzusehen. Und ja, hat natürlich was mit meiner Frau zu tun. Da haben wir einfach die schönsten Abende zu zweit erlebt und absoluter Geheimtipp.
Versteckte Street Art, Hotspots, also die ganze Stadt ist ein einziges Graffiti. Wo kann ich denn richtig lustigen, guten Graffiti sehen?
Naturpark Schöneberg heißt der. Das ist tatsächlich das südliche Ende vom Gleisdreieck. Ein so toller Park. Und dort gibt es die Möglichkeit, erlaubt Graffitis zu sprayen und auch zu sehen. Die werden auch gepflegt und da wird auch drauf aufgepasst. Natürlich gibt es überall in der Stadt tolle Graffitis und so weiter. Aber da, Naturpark Schöneberg, echte Empfehlung.
Was ist deine beste Tagesroute, wenn du ein Berlin, Alt-Berliner und Neu-Berliner bist, wenn du dich neu in diese Stadt verlieben willst?
Ja, bin tatsächlich Fan davon, einfach mal in den Bus zu steigen, Linie 100. Der fährt echt vom weiß ich nicht, KDW über dem Reichstag bis hinten ins Regierungsviertel. Da sieht man eigentlich alles.
Robert, ich danke dir. Das war ein Ritt durch die Geschichte von Berlin. Das war ein Ritt durch die Geschichte der Stadtmagazine. Und ich habe viel gelernt. Mein Takeaway ist auf jeden Fall, ich werde an diesem Mauerweglauf dran teilnehmen. Allerdings nicht mit 4 Leuten, sondern mit 10 Leuten. Und gelernt habe ich auf jeden Fall, dass das Berghain die Eingangspolitik vom Dschungel geklaut hat. Und dieses Platzwartkonzert werde ich auf jeden Fall mal nachschauen. Hört sich mega an. So viele schöne Insights von dir bekommen. Freue mich mega, dass es geklappt hat. Jetzt gehen wir laufen, richtig?
So machen wir das.
So
sieht es
aus. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon aufgeregt.
Yeah.
Das war Fanboy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Hier spricht übrigens Carmen vom Berlinathon, dem neuen Running Meets Culture Non-Profit in Berlin von Tipp Berlin und Quadriga. Ab dem 27.04. gibt es nun jeden letzten Sonntag im Monat einen Kulturlauf zu verschiedenen kulturellen Themenschwerpunkten. Mit großem Abschlussfestival am 14.09. Aber schaut selbst rein auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal bei Fanboy for Life, Berlinathon.